Migration. Gewalttätige Holländer oder Schweizer, die in Deutschland leben?
Mighty Nguyen Kim. Ganz kurze Erinnerung, das ist die junge Frau, die das Internet mit ihrem Schwachsinn infiziert hat, während es das Coronavirus nicht so getan hat, hat sich für die Impfpflicht und so weiter ausgesprochen, ist natürlich auch nur ein Zufall, dass ihr Ehemann für einen großen Pharmakonzern arbeitet, aber darum soll es nicht gehen.
Wir haben uns 5 Thesen angeschaut, die in der Debatte immer wieder heiß diskutiert werden, zu denen es allerdings auch ein paar überraschende Fakten und Hintergründe gibt, die man kennen sollte, wenn man sich seine eigene Meinung dazu bilden will.
Als Belohnung für ihre Regierungspropaganda hat sie eine eigene Sendung bei den Öffentlich-Rechtlichen erhalten. Aus MyLab auf YouTube wurde MyThinkX auf ZDF Neo. Wöchentlich dürfen wir nun die Propaganda mit dem wissenschaftlich geprüften Siegel der promovierten Chemikerin bezahlen. Und die Sendung zu den 5 größten Migrationsmythen, die hat es so richtig in sich. Ich habe mir die Sendung angesehen, ich habe es mir angetan und all ihre 5 Argumente widerlegt. Sie beginnt die Sendung damit, indem sie versucht, in 60 Sekunden das komplexe Asylverfahren zu erklären. Es beginnt damit, dass jemand an der deutschen Grenze Asyl beantragt, sagt sie.
Asyl zu bekommen. Dahinter steht ein sehr komplexes Verfahren mit vielen Schritten. Hier versuchen wir das mal in einer Minute runterzubrechen. Schritt 1. Erstmal muss man irgendwie nach Deutschland oder zumindest an die Grenze kommen und Bescheid sagen. Man muss sich bei einer Behörde erstmal als asylsuchend melden. Dann kann man dort einen offiziellen Asylantrag stellen. Dann heißt es warten, denn die Prüfung dauert im Schnitt knappe 13 Monate. Geprüft wird, ob der Mensch wirklich schutzberechtigt ist und noch einiges mehr, zum Beispiel, ob er ein Sicherheitsrisiko darstellt. Wird der Antrag angenommen, bekommt man den Aufenthaltstitel, also die Erlaubnis, sich in Deutschland aufzuhalten.
Laut unserem Grundgesetz ist das aber unmöglich, da Deutschland nur, und ich wiederhole, nur von sicheren Drittstaaten umgeben ist. Das steht in Artikel 16a des deutschen Grundgesetzes. Absatz 1, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und unter Absatz 2, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Zuletzt wollte der Bundesrat im Jahr 2019 Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als asylrechtlich sichere Herkunftsstaaten einstufen. Das bedeutet, in diese Länder könnte dann einfach abgeschoben werden und wer aus diesen Ländern kommt, kann nicht ohne weiteres Asyl beantragen. Im Bundestag wurde es beschlossen und im Bundesrat wurde es danach mehrfach abgelehnt.
Wird der Asylantrag abgelehnt, ist man ausreisepflichtig, dann kann man entweder selbst ausreisen oder wird abgeschoben oder man kann Einspruch erheben oder man wird für eine gewisse Zeit geduldet, etwa weil das Herkunftsland die Aufnahme verweigert oder weil Ausweisdokumente fehlen. So, hat ungefähr gepasst. Sehr gut.
May sagt weiter, dass es die Möglichkeit der Duldung gibt. Das ist korrekt. Man kann in Deutschland gleichzeitig ausreisepflichtig und geduldet sein. Verrückt, nicht wahr? Egal. Irgendwie funktioniert das in Deutschland. Bei der Aufnahme wird außerdem geprüft, ob die sogenannten Flüchtlinge, das ist übrigens ein festgelegter Status, erst einmal sind es alles illegale Migranten, die an der deutschen Grenze auftauchen, denn wir haben ja gelernt, dass dort niemand einfach so stehen dürfte, um Asyl zu beantragen. Also per se sind es alles Illegale. Ausnahmslos. Wenn nun herauskommt, dass sie vorher ein anderes EU-Land durchquert haben, was ja wie bereits erwähnt bei allen ausnahmslos der Fall ist, außer sie kommen mit dem Schlauchboot über die Nordsee oder vielleicht dann paddeln sie sogar weiter bis zur Ostsee. Also wenn das rauskommt, dass sie ein anderes Land durchquert haben, dann ist automatisch dieses Land für das Asylverfahren zuständig. Das hat die EU mit dem Dublin-Verfahren geregelt. Ab diesem Zeitpunkt hat Deutschland dann 6 Monate Zeit, um die Menschen in diese Länder abzuschieben. Klappt das aber nicht innerhalb der Frist, wird Deutschland automatisch zuständig für das Asylverfahren und das passiert hier leider regelmäßig. Dann gibt es noch lustige Fristen für die Rücknahme. Nur 10 auf einmal, nur montags und donnerstags von 12 bis 14 Uhr. Die einzelnen EU-Staaten, die haben da die verrücktesten Regelungen, um eine Rücknahme besonders schwierig zu gestalten. Warum eigentlich, wenn es doch alle Fachkräfte sind und wir oder auch andere EU-Staaten diese gut gebrauchen können? Kommen wir endlich zum ersten Mythos. Es geht um die Pull-Faktoren oder um den Pull-Faktor schlechthin in Deutschland, nämlich unser Sozialsystem.
Deutschland nimmt sehr viele Menschen auf. Im europäischen Vergleich ist das soziale Netz, das wir spannen, aber auch sehr groß. Und genau das zieht die Menschen aus vielen Ländern erst richtig an. Es schafft einen sogenannten Pull-Faktor.
Die These ist also, Sozialleistungen sind der entscheidende Pull-Faktor. Auch der Begriff Asylmagnet wird da benutzt. Und im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, die Anreize, in die Sozialsysteme einzuwandern, müssen deutlich reduziert werden.
Sorgen hohe Sozialleistungen in Deutschland dafür, dass mehr illegale Migranten, also sogenannte Flüchtlinge, hierher kommen wollen? Die Frage lässt sich mit gesundem Menschenverstand und mit einem Blick auf die Zahlen ganz einfach belegen. Die Masse arbeitet nicht, selbiges bei den Ukrainern übrigens. Direkt ins Bürgergeld, der Großteil arbeitet hier nicht von den Ukrainern, anders als in anderen EU-Ländern. Sache eigentlich geklärt, oder?
Es gibt diese Studie aus Dänemark, die oft in den Medien zitiert wird. In Dänemark wurden nämlich Sozialleistungen für Flüchtlinge erst gekürzt und es kamen weniger Flüchtlinge nach Dänemark. Dann wurden die Leistungen wieder erhöht und es kamen mehr. Es gibt allerdings ein großes Aber. Es wurden nicht nur die Sozialleistungen verändert, sondern mehrere Gesetze für Flüchtlinge, unter anderem zum Familiennachzug. Wie stark Sozialleistungen also wirklich pullen, lässt sich nicht sagen. Außerdem wird in der Studie selbst darauf hingewiesen, dass auch sogenannte Push-Faktoren wie Krieg, Hungersnöte oder wirtschaftliche Krisen, die Menschen aus ihren Ländern vertreiben, zu diesen zeitlichen Schwankungen beigetragen haben könnten. Trotzdem wird diese Studie immer wieder dafür benutzt, um zu beweisen, dass Sozialleistungen der entscheidende Pull-Faktor seien.
Die promovierte Chemikerin präsentiert uns hier aber noch eine Studie. Eine Studie um den Princeton-Ökonom Henrik Kleven. Dass die Studie von einem Ökonomen einer der renommiertesten Universitäten der Welt durchgeführt wurde, das lässt sie ja einfach weg. Ist ja auch nicht so wichtig. Stattdessen kommt Professor Tobias Heitland zu Wort. Ein Professor der Uni Kiel.
Klar, finanzielle Unterstützung vom Staat gehört sicher zur Liste der Pro-Argumente, aber
Einflussfaktoren wie die Sozialleistungen im Zielland spielen da nur eine kleine Rolle. Viel wichtiger sind Push-Faktoren, also beispielsweise die Flucht vor Verfolgung, vor Gefahren und auch Dinge wie eine gemeinsame Sprache im Zielland, Familie, die ich habe.
Ein weiterer Akademiker, gut, oder? Er präsentiert hier keine Studie, sondern lediglich die Behauptung, dass die Push-Faktoren eine größere Bedeutung hätten, weshalb die Menschen dann eben fliehen. Sie spricht aber auch noch die geografische Nähe an. Und das ist tatsächlich ein gutes Argument, allerdings in die völlig falsche Richtung.
Ein weiterer, ganz banaler Faktor, die geografische Nähe. Faktisch fliehen die meisten Menschen erstmal innerhalb des eigenen Landes oder in Nachbarländer.
Welche geografische Nähe gibt es denn von Deutschland nach Syrien? Jeder 20. Syrer lebt mittlerweile hier in Deutschland. Über zig sichere Länder und Grenzen will man dann hierher geflohen sein. Merkel wollte uns einst damit beruhigen, dass Syrer ja freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Also wenn Assad gestürzt wurde. Wurde er. 1 Million Menschen sind bisher nach Syrien zurückgekehrt. Aber nicht aus Deutschland. Aus Deutschland waren es gerade einmal 2000. Und die sind auch nur mit finanziellem Anreiz zurück. Kommen wir nochmal kurz zur Studie, die sich hier als nicht aussagekräftig abgetan hat. 2002 hat man in Dänemark die Sozialleistung gekürzt. Damals war es eine Mitte-Rechts-Regierung. 10 Jahre später, also 2012, hat dann eine Mitte-Links-Regierung die Sozialleistung wieder erhöht. 2015 erneut eine Mitte-Rechts-Regierung die Sozialleistung wieder runter. Dazu kam, dass man weltweit dafür geworben hat, dass die Leistungen gekürzt wurden. Der Effekt dieser einzelnen Maßnahmen ist so riesig, dass er sich überhaupt nicht leugnen lässt. Was sie ebenfalls weglässt und vorher noch als wichtigen Fakt benannt hat, den Familiennachzug. Denn Dänemark hat zusätzlich die Familienzusammenführung verschärft. Und Forscher des IFO-Instituts haben herausgefunden, dass nicht nur weniger Menschen nach Dänemark gekommen sind, sondern Migranten aus Dänemark nach Schweden weiter ausgewandert sind, weil es dort weniger strikte Regeln für die Familienzusammenführung gab und immer noch gibt. Dennoch behauptet die Teilzeit-YouTuberin und Ehefrau des Direktors für globale Projekte beim Pharmaunternehmen Merck, dass diese Studie nicht aussagekräftig sei und kommt dann zu dem Schluss.
Fassen wir zusammen, dass Sozialleistungen der entscheidende Pull-Faktor seien, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen.
So, Mythos 2. Flüchtlinge sind öfter arbeitslos.
Ja. Mythos Nummer 2. Flüchtlinge sind öfter arbeitslos. Was ist dran? Es gibt zumindest Zahlen von 8 wichtigen Asylherkunftsländern. Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Syrien, Nigeria, Eritrea und Somalia. Fast 43% der Menschen aus diesen Asylherkunftsländern sind arbeitslos. Also ja, Flüchtlinge sind tatsächlich öfter arbeitslos.
Sie macht es uns eigentlich fast zu einfach. Die Antwort auf ihren Mythos lautet, ja, sind sie. Eigentlich sollte die Sendung 5 Fakten zur Migration heißen.
Das bringt erstmal Probleme für die Leute selbst, klar.
Natürlich, es bringt Probleme für die Leute selbst. Das muss hier zwingend als erstes erwähnt werden. Ich bin wirklich gespannt, wie sie sich aus dieser Misere herausreden will. Die eigentlichen Opfer sind die Migranten, die in Deutschland nicht arbeiten, weil es ihnen ja so schwer gemacht wird.
Je länger Flüchtlinge in Deutschland sind, desto eher finden sie auch Arbeit. Hier sehen wir die Beschäftigungsquote von Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Ein Jahr nach Ankunft liegt die Beschäftigungsquote gerade mal bei 6%. Nach 9 Jahren bei 64%. Das ist nicht weit vom deutschen Durchschnitt weg. Der lag zuletzt bei 70%. Übrigens, wer sich wundert, warum beide Zahlen verhältnismäßig niedrig sind, bei der Beschäftigungsquote werden ein paar Gruppen nicht erfasst. Beamte oder Selbstständige zum Beispiel, die sind da nicht mit drin.
Ohne zu wissen, was kommt, wusste ich, welche Zahlen gezeigt werden. Es ist immer dieselbe Leier. Es geht um die Beschäftigungsquote. Beamte und Selbstständige sind nicht mit drin bei diesen Zahlen, was eine Verzerrung der Statistik zu Ungunsten der deutschen Bevölkerung bedeutet. Eine der Voraussetzungen ist nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit, um Beamter werden zu können. Der Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, ist nicht nur wenig aufschlussreich, sondern irreführend und keinesfalls positiv zu werten. Als beschäftigt gilt in Deutschland erst einmal jeder, der irgendwie arbeitet. Und wir reden hier von denen, die im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind. Nicht alle, die seit 2015 hier sind. Nach fast 10 Jahren arbeitet also ein großer Teil immer noch nicht. Nur ein Bruchteil der Frauen arbeitet, etwa 35%, und dann arbeiten sie im Niedriglohnsektor. Dazu machen sie auch noch einen Großteil im Sozialsystem aus. Übrigens nur 84% der abhängig Beschäftigten bestritten ihren Lohn aus der eigenen Erwerbstätigkeit. Das macht also knapp 54%, die arbeiten und selbst von dem Geld leben können, ohne staatlich bezuschusst werden zu müssen. Also gut die Hälfte kann nach 10 Jahren für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen. Das soll ein Erfolg sein? Das sollen gute Zahlen sein? Die Behörden in Deutschland sind mit der schieren Anzahl von Migranten hier völlig überlastet.
Suat ist Asylbewerberin. Deshalb hatte sie in den ersten 3 Monaten in Deutschland Arbeitsverbot.
Schönen Tag.
Aber die sind jetzt vorbei. Nun hat sie sogar einen Job in Aussicht und braucht nur noch die Arbeitserlaubnis.
Ich habe jetzt auch endlich einen Job in Aussicht und brauche nur noch die Arbeitserlaubnis.
Das sind ja tolle Neuigkeiten. Dann gebe ich das mal kurz hier im System ein. Arbeitserlaubnis.
Toll, vielen Dank.
Wie können Sie denn in ein paar Monaten, denke ich, abholen?
Aber der Job beginnt nächste Woche.
Ja, das, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Schutzsuchende wie Pavlo haben nur eingeschränkte Gesundheitsversorgung. In vielen Gemeinden brauchen sie für jeden Arztbesuch erst einen Behandlungsschein vom Amt.
Wie kann ich Ihnen denn helfen?
Ich brauche dringend einen Arzttermin. Mir geht's überhaupt nicht gut.
Aber ob das jetzt eine akute Erkrankung oder ein Schmerzzustand im Sinne des Paragraph 4 Asylbewerberleistungsgesetzes ist und ist die Behandlung wirklich unerlässlich oder ist die nur hilfreich? Weil dann dürfte ich Ihnen den Behandlungsschein eigentlich nicht geben.
Was wollte man bei MyThinkX mit diesem kleinen Propaganda-Einspieler hier eigentlich belegen? Die emsigen Flüchtlinge würden viel zu lange auf ihre Arbeitserlaubnis warten. Der Grund: überlastete Behörden, zu wenig Personal, zu viele Anträge. Aus irgendeinem Grund hat man sich dann noch dazu entschieden, die Gesundheitsversorgung hier mit einzubringen. Um die ging es gar nicht. Aber man will natürlich die armen Flüchtlinge hier als Opfer darstellen. Da wird der schutzsuchende Pavlo beispielsweise erfunden. Er schleppt sich schwer krank zum Sozialamt und möchte, dass ihm ein Behandlungsschein ausgestellt wird, damit er zum Arzt gehen kann. Dann wird suggeriert, dass ein Mitarbeiter vor Ort eine medizinische Entscheidung trifft, ob Pavlo einen solchen Schein erhält oder nicht. Ist das aber wirklich so? Sind das diese wissenschaftlichen Fakten, die man uns hier präsentieren wollte, oder ist das linksgrüne Propaganda bezahlt vom zwangsabgepressten Rundfunkbeitrag? Im Prinzip gibt es 2 Wege, wie ein illegaler Migrant oder ein Flüchtling, wie es hier genannt wird, in Deutschland einen Krankenschein erhält. Die Migranten erhalten auf Antrag bei der zuständigen Sozialbehörde einen Einzelkrankenschein zur Vorlage beim behandelnden Arzt. Für jede weitere Behandlung ist ein erneutes persönliches Vorsprechen zur Prüfung und die erneute Ausstellung eines Krankenscheins beim Sozialamt erforderlich. Oder die 2. Möglichkeit, die Migranten erhalten von ihrem lokal zuständigen Sozialamt alle 3 Monate pauschal einen Krankenschein für das laufende Quartal, teilweise unaufgefordert postalisch zugestellt, mit dem sie dann zu jedem Arzt ihrer Wahl gehen können. Glaubt ihr wirklich, es gibt Mitarbeiter beim Amt, die sich anmaßen, eine medizinische Entscheidung zu treffen, ob jetzt ein Flüchtling, ein illegaler Migrant, einen Behandlungsschein erhält, um zum Arzt zu gehen. Es gibt aber auch noch die Notfallbehandlung. Darauf geht man beim Propagandaformat der Chemikerin aber nicht ein. Für eine sogenannte Notfallbehandlung oder das, wofür Migranten dann einen Notfall halten, benötigen sie keinerlei Erlaubnis. Weil es in Deutschland nicht untersucht wird, gibt es dazu leider keine zuverlässigen Zahlen. Wir haben in Deutschland über 13.000 Kommunen. Diese 13.000 Kommunen haben im Prinzip alle eigene Regelungen. In Duisburg habe ich nachgefragt. Ich wollte wissen, wie ist es dort geregelt? Wie läuft das mit diesem Behandlungsschein, so wie ich es vermutet habe? Es werden pauschal diese Scheine ausgestellt und ausgehändigt. Ich würde wirklich gerne diesen Einzelfall finden, wo ein Mitarbeiter beim Sozialamt sitzt und er die Ausstellung eines solchen Behandlungsscheines für die Behandlung, für eine mögliche notwendige Behandlung beim Arzt tatsächlich verweigert. Die Frage, warum man überhaupt hier über die Gesundheitsversorgung in der Sendung spricht, bei diesen Migrationsmythen, die Antwort darauf habe ich leider nicht. Der Mythos lautete ja eigentlich, dass Flüchtlinge nach Jahren in Deutschland immer noch nicht arbeiten dürfen. Aber egal, nach 3 Monaten dürfen sie arbeiten, wenn die Behörden überlastet sind, dann, weil so viele Migranten, illegale Migranten nach Deutschland gekommen sind. Kommen wir zum dritten Mythos.
Nummer 3. Migration ist gut für den Arbeitsmarkt. Das Wort der Stunde lautet
Fachkräftemangel.
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 Fachkräftemangel. Schon mal gehört?
Ja, schon mal gehört, glaube ich. Laut Institut der Deutschen Wirtschaft gehen Unternehmen durch den Fachkräftemangel unfassbare 49 Milliarden Euro flöten. Und es fehlen halt einfach Menschen, die wichtige Arbeit machen. Also, ja, Migration und auch Fluchtmigration ist gut für den Arbeitsmarkt und hilft besonders in wichtigen Engpassberufen, einen Fachkräftemangel einzudämmen. Aber weil es eben so lange dauert, bis Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert sind, führt mehr Fluchtmigration erstmal zu mehr Arbeitslosigkeit.
Migration ist nicht gut für den Arbeitsmarkt. Es kommen keine Fachkräfte und die, die kommen, arbeiten jahrelang gar nicht oder nur unzureichend. Wenn man dann noch bedenkt, dass hauptsächlich junge Männer nach Deutschland fliehen, dann sind die Zahlen noch katastrophaler zu beurteilen.
Und damit sind wir bei Mythos Nummer 4. Migration rettet die Rente. Nochmal für alle, die es verdrängt haben. Warum genau muss die Rente gerettet werden? Weil unsere Gesellschaft altert. Unser Rentensystem basiert ja auf folgendem Konzept. Die Jüngeren, die jetzt arbeiten, finanzieren die Rente der jetzigen Senioren, indem sie Rentenbeiträge zahlen. Das Problem ist nur, wir leben inzwischen länger und keiner denkt dabei an die Wirtschaft. Also ja, Migration kann unser Rentenproblem zumindest mittelfristig lindern. Unsere Rente retten kann sie aber nicht.
Bei der vierten Frage, beim Rentenproblem, kommt sie zu dem Schluss, dass Migration mittelfristig das Problem quasi lindern könnte, aber langfristig nicht lösen. Auch das natürlich völliger Quatsch, wenn gut die Hälfte hier nur selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommt, derer, die hier arbeiten, bedeutet das eben, dass auch der Großteil nicht in die Rentenkasse einzahlt. Also der Anteil derer, gemessen oder verglichen mit der deutschen Bevölkerung, der Anteil derer, die hierher kommen, die aus dem System profitieren, aber nicht einzahlen, ist wesentlich größer als der der hiesigen Bevölkerung. Was ja bedeutet, dass all diejenigen, die hierher kommen, das Problem nur drastisch verschlimmern und nicht dazu beitragen, dass es besser wird. Unser Rentensystem wird ohnehin kollabieren aufgrund des demografischen Wandels. Aber so zu tun, also natürlich ist dieser Glaube immer noch da, dass viele junge Männer nach Deutschland kommen und alle hier arbeiten. Und wenn viele junge Menschen kommen und arbeiten, bedeutet das, dass ja auf einen Schlag sehr viele junge Leute, also sehr viele Menschen für einen sehr langen Zeitraum dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, in das System einzahlen und dann die umlagefinanzierte Rente wieder funktioniert. Wenn aber diejenigen, die hierher kommen, eben nicht die fleißigen jungen Männer sind und zum Großteil nicht arbeiten gehen, dann ist diese Debatte, dieses Märchen, dass sie unsere Rente bezahlen würden, was man vor 10 Jahren übrigens uns schon weismachen oder verklickern wollte. Ja, die Flüchtlinge werden die Renten der Babyboomer zahlen und so weiter. Jetzt müssen die Babyboomer von ihrer Rente die Flüchtlinge mitfinanzieren. Nicht nur werden sie die Rente nicht ein bisschen mitfinanzieren, gar nicht. Es verschlimmert so ziemlich jedes gesellschaftliche Problem, was wir in Deutschland haben. Kommen wir zum letzten Mythos, Mythos Nummer 5 und mein Lieblingsmythos.
Mythos Nummer 5. Migration sorgt für mehr Gewalttaten.
Migration sorgt für mehr Gewalttaten. Die Antwort ist ganz klar, kurz und knapp, Ja, tut sie. Migration sorgt für mehr Gewalttaten, vor allem für schlimme Gewalttaten. Bin gespannt, ziemlich sicher werden wir jetzt Zahlen sehen, dass die Gewalttaten insgesamt nicht angestiegen sind. Was aber ja nicht bedeutet, dass diejenigen, die herkommen, dazu beitragen. Im Gegenteil, sondern die hiesige Bevölkerung ist einfach nur, pazifistischer geworden. Prügelt sich seltener, schießt sich seltener über den Haufen, sticht sich seltener ab, Gruppen vergewaltigt seltener. Die Menschen, die zu Hunderttausenden nach Deutschland gekommen sind, tragen auf jeden Fall nicht dazu bei, dass es besser wird. Aber ich bin gespannt, wie man das widerlegen möchte.
Schauen wir uns auch hier die Zahlen an. Bei Gewalttaten im Jahr 2024 gab es insgesamt 197.000 Tatverdächtige. Davon waren rund 43% Nichtdeutsche. Aber Nichtdeutsche sind ja viele. Dazu zählen auch gewalttätige Holländer oder Schweizer, die in Deutschland leben?
Die gewalttätigen Holländer oder Schweizer. Das erinnert 1:1 an Louis Klamroth über den vergewaltigenden australischen Austauschstudenten. Und dann hat man ja die Zahlen überprüft. Ich übrigens damals auch. Es gab in der Statistik bei den Tatverdächtigen nicht einen einzigen Australier, der genannt wurde. Aber Holländer oder Schweizer, wieder will man den Zuschauer, denjenigen, der den Rundfunkbeitrag, ihre Propagandasendung bezahlt, für dumm verkaufen.
Oder auch Touris, die nach 3 Stunden Oktoberfestzelt gewalttätig werden. Wir gucken wieder auf die Gruppe, die im Fokus der öffentlichen Debatte steht, Flüchtlinge. Laut Statistik machen Flüchtlinge rund 14% der Tatverdächtigen bei Gewalttaten aus.
14 durch 4, 3,5, um den Faktor 3,5 überrepräsentiert.
Gleichzeitig liegt der Anteil an der Bevölkerung bei gerade mal 4%. Heißt, unter den Tatverdächtigen sind im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung mehr Flüchtlinge.
Seit Jahren predige ich das. Und es hat tatsächlich bis ins Jahr 2025 gedauert, bis auch Mighty Nguyen Kim es gerafft hat. Aber natürlich keine Einsicht ohne Relativierung bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Diese Zahlen kommen vor allem aus der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS. In der polizeilichen Kriminalstatistik geht es um Tatverdächtige, nicht um verurteilte Täter.
Ja, das spielt keine Rolle. Wenn man sich die verurteilten Statistik anschaut, haben wir auch dort eine massive Überrepräsentation, beispielsweise bei Mördern. Du kannst das noch 1 Million Mal wiederholen, das macht das Argument nicht besser.
Da wir wissen, dass als ausländisch wahrgenommene Menschen sowohl häufiger kontrolliert als auch häufiger angezeigt werden, liegt nahe, dass sie auch häufiger unschuldig verdächtigt werden.
Jetzt würde mich mal interessieren, ob sie uns auch sagt, wie häufig das passiert. Denn es gibt andere Formate, die sprechen da etwa von 1,5. Also 1,5 mal häufiger würde man Migranten, Ausländer, ausländisch gelesene Personen anzeigen. Und auch dann müsste man natürlich erklären, wie eine Überrepräsentation um den Faktor 4, 5 bei Taschendiebstahl irgendwie zwischen 10 und 20, wie diese Überrepräsentation zustande kommt, wenn es doch dadurch ganz offensichtlich nicht zu erklären ist. Und ich bin mir sicher, sie wird uns nicht verraten, um welchen Faktor wie viel häufiger angezeigt wird.
Die deutschen Tatverdächtigen für Gewalttaten. Darunter sind 81% männlich. Obwohl Männer ja nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
Deutsche Männer, ja, bei diesen 81%, was Mai uns natürlich auch nicht mitteilt. Aber auch das gehört zur Verzerrung dazu, für diejenigen, die die PKS nicht verstehen. Jeder mit einem Migrationshintergrund, mit einem weiteren Pass neben dem Deutschen, fällt in der Statistik automatisch unter Deutscher. Bedeutet also, die tatsächliche Anzahl deutscher Männer bei den deutschen Tatverdächtigen ist um ein Vielfaches geringer.
Okay, wie werden jetzt diese Männer los? Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hat die Daten der PKS und weitere zuletzt genauer analysiert und kommt zu dem Schluss, dass ein Risikofaktor bislang komplett übersehen wurde.
Migranten ziehen häufiger in Ballungsräume, wo das allgemeine Kriminalitätsrisiko höher ist, auch für Einheimische.
Okay, Migranten ziehen häufiger in kriminellere Ballungsräume. Aber heißt das jetzt, Migranten werden eher kriminell, weil sie in Ballungsräume ziehen? Oder werden die Ballungsräume krimineller durch Migranten? Genau das hat sich das IFO-Institut auch gefragt und sich regionale Veränderungen angeschaut. Was passiert denn, wenn sich der Ausländeranteil in einem Ballungsraum erhöht? Erhöht sich dann auch die Kriminalitätsrate vor Ort? Nein, heißt der Wohnort an sich ist ein Risikofaktor für Kriminalität. Deshalb kommt das IFO zum Schluss.
Die Annahme, dass Ausländer oder Schutzsuchende eine höhere Kriminalitätsneigung besitzen als demografisch vergleichbare Einheimische, ist nicht haltbar.
Das bedeutet, ja, MigrantInnen sind überrepräsentiert bei Gewalttaten. Dass sie aber allein wegen ihrer Herkunft eher zu Kriminalität oder Gewalt neigen, das ist wissenschaftlich nicht belegt.
Ein großes Problem, warum die Wissenschaft da noch nicht so weit ist, ist, weil in diesem Bereich einfach viel zu wenig geforscht wird. Und mit geforscht meine ich, dass halt keine Zahlen, Daten und Fakten eben erhoben werden, so wie man es tun müsste, wie es beispielsweise Dänemark gemacht hat. Dänemark gab es ja eine Art Pilotprojekt mit einer Gruppe Palästinensern, bei dem man sich in den 90er Jahren dazu entschieden hat, sie nicht abzuschieben. Wenn man sich anschaut, wie kriminell die Palästinenser und ihre Nachkommen geworden sind, dann ist dort eindeutig zu erkennen, dass es neben Alter und Wohnort noch weitere Punkte geben muss, beispielsweise kulturelle Hintergründe, die unter anderem mit dazu beitragen. Wenn wir ihr all die Punkte, all die Argumente geben und schenken würden und man stellt fest, es kommen hauptsächlich junge, gewaltbereite Männer nach Deutschland, die dann eben in diesen Ballungsgebieten untergebracht werden, unterkommen, 1 Million ausreisepflichtige Asylbewerber in Deutschland und dennoch kommt man nicht zu dem Schluss oder zu der Erkenntnis, dass es ein Problem ist, grundsätzlich viel zu viele Menschen dieser Art nach Deutschland hereinzulassen, vor allem unkontrolliert. Dieses weitere Aufdröseln nach einzelnen Punkten, nach einzelnen Merkmalen nennt sich Everest Regression, bedeutet, ich sage, auf dem Mount Everest ist es kälter als hier bei mir im Studio. Dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Dann kommt jemand und sagt, ja, aber auf welcher Höhe befindet sich denn der Mount Everest? Und außerdem die Wetterlage und ist ja sowieso alles ganz anders. Und eigentlich ist es da ja gar nicht kälter, weil wenn das, wo ich hier bin, mein Studio quasi auch auf dem Mount Everest, dann wäre die Temperatur identisch. Wenn das Resultat ist, dass Tausende, Hunderttausende nach Deutschland kommen, die wesentlich anfälliger für Gewalt sind, aus all diesen Gründen, die genannt wurden, dann ist das Resultat, dass die Kriminalität, dass die Gewalttaten steigen. Die Tatsache, dass es insgesamt nicht steigt, liegt aber nicht daran, dass so viele Migranten nach Deutschland gekommen sind, sondern höchstens daran, dass die Gesellschaft hierzulande friedvoller geworden ist. Alle 5 Mythen widerlegt. Dennoch musste ich für diesen Quatsch bezahlen. Für dieses Video musstet ihr nicht bezahlen. Haha. Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen, wenn ihr das möchtet, gibt es unten in der Videobeschreibung. Teilt mir gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren mit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr in Zukunft hier nichts verpassen möchtet, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.